Vis-à-vis.
Frau Brohr-Helker, ich musste lernen, dass in Deutschland Steuerhinterziehung gar kein Verbrechen ist, sondern es gilt lediglich als milder Betrug. Ärgert Sie das?
Ja, das ärgert mich. Das ist ungerecht und das führt auch zu ungerechten Ergebnissen. Also die Steuerhinterziehung ist eigentlich sehr ähnlich wie der Sozialhilfebetrug. Beides sind falsche Angaben, einmal gegenüber den Finanzbehörden, einmal gegenüber dem Sozialamt und betrifft das gleiche Portemonnaie, nämlich das des Staates. Aber Steuerhinterziehung hat viel, viel höhere Schadenssummen in der Regel. Also da geht uns deutlich mehr Geld verloren als durch Sozialhilfebetrug und trotzdem sind die Strafen viel geringer in der Praxis. Daraufhin hat zum Beispiel Roden Steinke in seinem Buch hingewiesen, er hat ein Buch darüber geschrieben, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, ist der Titel, und hat da auch mehrere Beispiele genannt, unter anderem von einem Ehepaar, was vor dem Amtsgericht Osnabrück stand und 83.000 Euro dem Sozialamt verschwiegen hatte. Und dafür haben sie bekommen 3 Jahre, 10 Monate Freiheitsstrafe. Mhm. Das ist schon ganz schön erheblich. Und da muss man ganz schön viel Cum-Ex für machen, um das auch zu bekommen. Und die Cum-Ex-Straftäter haben in der Regel 3-stellige Millionensummen hinterzogen.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, diese Steuertricksereien bei Cum-Ex. Da wird der Schaden auf mindestens 10 Milliarden Euro für die Staatskasse geschätzt. Sie haben ja gegen dieses Betrugssystem ermittelt. Und ich habe mal gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie seien mit Leib und Seele Ermittlerin. Und trotzdem sind Sie dann im Frühsommer gewechselt. Sie haben die Staatsanwaltschaft verlassen und sind zur Bürgerbewegung Finanzwende gegangen. Das ist eine Lobbyorganisation, die sich für eine nachhaltigere Finanzwirtschaft einsetzt. Was können Sie denn dort erreichen, was Sie als Staatsanwältin nicht erreicht hätten?
Also mein Ziel ist immer noch das gleiche, nämlich die effektive Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Aber ich habe meine Strategie geändert. Als Staatsanwältin war ich darauf beschränkt, Einzelfälle zu bearbeiten. Das ist auch wichtig und das wird ja auch weiterhin bei der Staatsanwaltschaft Köln so gemacht. Es sind ja noch viele Kollegen, die eben diese Einzelfälle bearbeiten. Aber es ist eben nicht Aufgabe eines Staatsanwalts, das System als solches zu verändern. Und das System muss sich ändern, weil es im Moment dazu führt, dass im Bereich von Wirtschaftskriminalität die Täter eben nicht so genügend zur Verantwortung gezogen werden. Und ist der Staat nicht stark genug, um diese Fälle genauso engagiert zu verfolgen wie in anderen Kriminalitätsbereichen?
Und die Finanzlobby, haben Sie mal gesagt, die ist aus Ihrer Sicht zu stark. Was macht sie denn so stark?
Ja, vor allen Dingen die Ressourcen, über die sie verfügt, also das Geld. Sie hat wahnsinnig viel, ist wahnsinnig finanzkräftig. Es gibt mittlerweile ja das Lobbyregister in Deutschland und da kann man erkennen, dass die Finanzlobby diejenige unter den Lobbyakteuren ist, die das Feld anführt, also noch vor der Pharma- und der Automobilindustrie.
Also die haben Zugang zur Politik?
Sie haben Zugang zur Politik und setzen dafür auch sehr viel Geld ein. Also anhand des Lobbyregisters kann man zum Beispiel erkennen, dass allein die Top 10 der Finanzlobby über ein Budget von über 42 Millionen Euro verfügen, um ihre Interessen eben durchzusetzen. Und das machen sie sehr geschickt und auch sehr effektiv.
Und wie können Sie das ändern mit so einem, ich sag's mal so ein bisschen abfällig, so einem kleinen Lobbyverein?
Ja, wir verstehen uns eben als Gegengewicht in dem Sinne, dass wir die Interessen der Öffentlichkeit verfolgen, der Interessen der Allgemeinheit. Denn das braucht es auch, weil die Finanzlobby, wie gesagt, ihre Interessen vertritt und die der Allgemeinheit bisher ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und das ist eben unsere Aufgabe und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern wir sind ja eine Bürgerbewegung und setzen darauf, dass eben die Zivilgesellschaft und die Allgemeinheit sich auch engagiert. Und mit mehreren Stimmen und mit vielen Stimmen ist man eben viel lauter, als wenn man alleine gegen die Finanzlobby angehen möchte.
Ich spreche mit Anne Brohr-Helker, der früheren Cum-Ex-Staatsanwältin, die bei ihren Ermittlungen tiefe Einblicke in die Finanzbranche erlangt hat. Frau Brohr-Helker, es gibt Berichte, dass Ihnen die Arbeit bei der Staatsanwaltschaft mitunter ein bisschen schwer gemacht worden ist, dass Sie dagegen ganz viele Wände gelaufen sind. Jetzt sind Sie seit ein paar Monaten Lobbyistin. Wie sieht es denn aus? Stehen Ihnen jetzt die Türen offen?
Ja, das wird sich noch ausstellen. Das muss ich natürlich jetzt auch erstmal aufbauen. Ich habe ja jetzt auch noch keine Erfahrung mit der Interessenvertretung und muss diese Netzwerke erst bilden. Aber das gehört natürlich jetzt zu meinen Aufgaben, eben die Interessen der Öffentlichkeit auch an den entscheidenden Stellen vorzubringen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man die Argumentation und die Diskussion überhaupt mal in der Öffentlichkeit führt. Denn bisher bleibt es der Allgemeinheit ja im Grunde genommen verborgen, was der Hintergrund zum Beispiel eines Bürokratieentlastungsgesetzes ist. Man hört das Wort Bürokratieentlastung, denkt, das ist eine gute Sache und hat natürlich selber gar nicht die Ressourcen, jetzt zu recherchieren, was steckt eigentlich dahinter. Und wenn man das dann sich näher anschaut, dann stellt man eben fest, dass da in dem Fall zum Beispiel, das ist jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, es um die Verkürzung von Aufbewahrungsfristen für ganz wichtige Beweismittel für Cum-Ex und Cum-Cum-Fälle geht. Und das würde die Ermittlungen eben erheblich behindern. Und das war ja jetzt so vorher nicht bekannt. Und das ist zum Beispiel meine Aufgabe, so sehe ich die jedenfalls, das eben in der Öffentlichkeit anzusprechen und zu sagen, pass mal auf, wenn dieses Gesetz so durchgeht, dann wäre das für die öffentlichen Interessen wirklich ganz großes Problem.
Aber stoßen Sie da auf offene Ohren, auch bei Politikern? Weil Sie haben ja eben gesagt, eigentlich hat die Finanzlobby da einen sehr guten Zugang.
Ja, mein bisheriger Eindruck ist tatsächlich der, dass die, mit denen ich bisher gesprochen habe, auch darunter leiden, dass die Themen künstlich verkompliziert werden und es ihnen auch gar nicht ganz klar ist, um was es im Einzelfall wirklich geht. Und das ist ja auch logisch, weil nicht jeder ist ein Finanzpolitiker oder eben auch ein Jurist. Und die Gegenseite ist sehr geschickt darin und auch sehr manipulativ, das alles sozusagen so darzustellen, dass dem Gegenüber immer suggeriert wird, das ist viel zu kompliziert, mische ich da mal nicht ein, wir wissen schon Bescheid, überlass mal die Diskussion den Experten. Und da sind alle Menschen gleich und eben auch entsprechend einzuschüchtern. Und das, denke ich, ist ein lösbares Problem, diese Pseudo-Argumente eben auch darauf runterzubrechen, um was es eigentlich wirklich geht. Und bisher war mein Eindruck, dass das eben auch schon durchaus eine Sache ist, die gelingen kann.
Der Cum-Ex-Betrug, der wird ja bereits aufgearbeitet. Ihre früheren Kollegen, die setzen ja die Arbeit daran auch fort. Es gibt ja aber auch noch Cum-Cum. Und auch das sind Steuertricksereien, wo der Staat Banken und Investoren fälschlicherweise Steuern erstattet. Laufen diese Geschäfte noch weiter, obwohl man die ja eigentlich kennt?
Ja, die laufen noch weiter. Das haben auch Kronzeugen in öffentlicher Hauptverhandlung schon so mitgeteilt, dass sie eben auch weitergemacht haben in ganz Europa, aber eben auch in Deutschland. Das Problem ist eigentlich weniger, dass wir nicht die entsprechenden Gesetze haben, die diese Sachen verhindern, sondern das Problem ist, dass wir auf behördenseitig zu schlecht aufgestellt sind, um das Tun der Banken ordentlich zu kontrollieren. Wir haben also eher ein Kontrollproblem. Und deswegen ist ja auch eine Forderung von mir, dass sich die Behörden da ganz anders aufstellen müssen. So wie es im Moment läuft, funktioniert es nicht richtig. Es ist machbar, das hat man gesehen bei der Staatsanwaltschaft Köln, dass sie eben mit den begrenzten Ressourcen, die da zur Verfügung standen, es auch hingekriegt haben, zum Beispiel Cum-Ex-Fälle aufzuklären und auch vor Gericht zu bringen. Aber das im großen Stil zu machen, da müssten sich die Behörden insgesamt in Deutschland anders aufstellen.
Und der Schaden bei diesen Cum-Cum-Geschäften, der wird als noch viel höher geschätzt als bei den Cum-Ex-Geschäften, nämlich etwa dreimal so hoch, 30 Milliarden Euro. Gibt es kein Interesse daran, das aufzuklären und zu unterbinden?
Ja, irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass das politische Interesse da nicht stark genug ist. Das mache ich auch daran fest, dass wir in letzter Zeit ja harte Haushaltsdebatten hatten und über jeden Cent, möchte ich schon mal sagen, gerungen haben. Aber da habe ich nicht ein einziges Mal von irgendjemandem das Wort Cum-Ex, Cum-Cum oder Steuerhinterziehungsmodelle gehört. Und wenn wir uns mal vor Augen halten, dass es dabei Cum-Cum und Cum-Ex geschätzt um 40 Milliarden Euro geht, 40 Milliarden Euro, die wir ja wirklich gut brauchen können, und das wird noch nicht mehr erwähnt in der aktuellen Diskussion, dann finde ich das schon etwas verstörend. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass NGOs wie Finanzwende eben darauf hinweisen, dass sie etwas fehlt in der politischen Diskussion und dass das nicht im öffentlichen Interesse ist, diese Bereiche auszuklammern.
Und jetzt soll sogar ein neues Gesetz verabschiedet werden, das diese Aufklärung bei Cum-Cum und Cum-Ex erschweren könnte. Das Bürokratieentlastungsgesetz, das regelt nämlich, dass solche Belege, Rechnungen nicht mehr ganz so lange aufbewahrt werden müssen wie bisher. Also warum ist das denn aus Ihrer Sicht ein Problem?
Das ist ein Riesenproblem, weil es sich bei Buchungsbelegen und Rechnungen, um die es da geht, um zentrale Beweismittel handelt. Und sowohl für die steuerlichen Prüfungen, also ne, wenn es darum geht, Steuern zurückzufordern, als eben auch für die strafrechtlichen Prüfungen, wenn es darum geht, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Wenn die Beweismittel weg sind, dann gibt es keine Steuerbescheide, gibt es also keine Rückforderung der Gelder und dann gibt es auch keine Anklagen. Und diese Fristen sollen jetzt eben, die Aufbewahrungsfristen sollen jetzt eben verkürzt werden. Das heißt, nach dieser Zeit dürfen diese Unterlagen legal vernichtet werden. Das passiert dann zu einem Zeitpunkt, wo es noch möglich wäre, dass man steuerliche Prüfungen veranlasst und auch, dass man strafrechtliche Prüfungen veranlasst. Die sind dann nur einfach schlicht nicht mehr möglich. Das heißt, dieses Gesetz untergräbt die Bereiche Steuerprüfung und Strafverfolgung.
Das heißt, das muss unbedingt verhindert werden, dass dieses Gesetz kommt aus Ihrer Sicht?
Absolut, weil insbesondere für die Cum-Cum-Aufklärung würde sich das als fatal herausstellen. Die Cum-Cum-Aufklärung ist noch ganz am Anfang, leider Gottes. Das Bundesfinanzministerium hat gerade aktuelle Zahlen veröffentlicht und da kam raus, dass bisher nur etwa 1% der Gesamtschadenssumme zurückgeholt worden ist. 1% von 30 Milliarden. Und wenn jetzt die Unterlagen vernichtet werden können, dann können wir uns abschminken, dass wir noch irgendetwas von diesen Geldern sehen, weil ja keine Steuerbescheide mehr möglich sind und auch keine strafrechtlichen Ermittlungen mehr. Und das wäre wirklich fatal, weil wir auf dieses Geld ja im Moment auch nicht verzichten können. Und es wäre auch ehrlich gesagt ein fatales Zeichen für das Rechtsempfinden der ehrlichen Steuerzahler. Wenn, man kann ja eigentlich schon von seiner Regierung und von den Steuerbehörden verlangen, dass sie auch die von uns gezahlten Steuern schützen und dass sie auch darauf achten, dass alle sich an die Regeln halten und dass hier nicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Denn das ist ja der Eindruck, der entsteht, ne? Dass man sich um das Klein-Klein kümmert, aber nicht um die wirklich großen Fälle, um die wirklich die Fälle, wo es hier zum Beispiel strafrechtlich um hohe Freiheitsstrafen geht und wo es um so wahnsinnig viel Geld geht. Wenn das dem Staat gleichgültig ist, dann muss man sich nicht wundern, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen schwindet.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.